Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum europäische Kulturinstitutionen einen gegenseitigen Unterstützungspakt beschließen, wie Kunst in die Zukunft des menschlichen Körpers sieht und weshalb Restauratoren aus der Stille treten. Themen in dieser Stunde. Die Europäische Union, sie braucht viel Kit, um nicht auseinanderzubrechen, denn es wird viel zu viel Ich-Politik gemacht, statt das gemeinsame Wir zu betonen. Um während der deutschen Ratspräsidentschaft deutlich zu machen, dass Nationalismus auch die Vielfalt der Kulturen gefährdet, hat die Berliner Akademie der Künste bei anderen Akademien und Kunstinstitutionen der EU angeklopft und zu einer zweitägigen Diskussion eingeladen. Das Ziel, eine europäische Allianz der Akademien mit einem Manifest für die Freiheit der Kunst. Die Diskussion ist abgeschlossen. Was ist herausgekommen? Danach habe ich die Präsidentin der Akademie der Künste Berlin, Janine Meerapfel, gefragt. Einen schönen guten Abend.
Einen wunderbaren guten Abend.
Was sind die wichtigsten Punkte der Vereinbarung dieses Manifests?
Die wichtigsten Punkte des Manifestes sind vielleicht unsere Forderungen, dass wir den solidarischen Schulterschluss gesucht haben und gefunden haben zwischen den Institutionen für Kunst und Kultur in Europa. Weil wir meinen, dass nur über die Grenzen hinweg Kunst, Kultur und Wissenschaften sich entfalten können im Sinne der Aufklärung. Es geht darum auch, dass wir meinen, dass wir gemeinsam es uns gelingen kann, diesen Freiraum für die Zukunft auch zu bewahren. Sie wissen, dass Nationalismus und Rechtspopulismus uns bedrohen, uns spalten. Und um dieses entgegenzuwirken, ist so eine Allianz wirksamer als eine einzelne Institution.
Aber wie soll das gemeinsam gelingen? Haben Sie da eine konkrete Strategie entworfen nach den 2 Tagen Diskussion?
Naja, wir haben erstmal ein konkretes Manifest herausgegeben, in dem unsere Vorstellung von einem offenen Kontinent beschrieben wird, was wir meinen, was eine funktionierende Demokratie braucht. Inwieweit Kunst und Kultur wesentlich sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir sagen auch, dass wir versuchen wollen, für einen Humanismus einzustehen, der sich gegen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt stellt. All dies haben wir gemeinsam. Und das bedeutet auch, dass wir füreinander dastehen werden, wenn einer von uns bedroht ist. Das werden wir auf digitale Weise machen, aber auch in Formen, die wir noch entwickeln werden. Erstmal war es wichtig, dass wir uns einigen in der Haltung.
Waren denn Vertreter aus allen 27 Mitgliedstaaten jetzt bei Ihnen zu Gast?
Ja, bis auf Malta plus Norwegen und Großbritannien.
Und wenn Sie sagen, es geht darum, dass Sie jetzt sozusagen, wie es auf politischer Ebene heißt, den anderen zur Seite treten, so wie es ja auch in der NATO üblich ist. Was heißt das über die Diskussion? Bei welchen Problemen derzeit herrschte denn bei Ihnen jetzt Einigkeit? Was sind die größten Herausforderungen ganz konkret?
Die größte Herausforderung ist die Polarisierung. Eine der Herausforderungen. Der Versuch, die Solidarität zwischen den Menschen zu zerstören. Und wir meinen, dass wenn wir miteinander solidarisch sind, ich sage es mal extrem, Krieg schwieriger wird. Also, dass wir in der Lage sein können, uns gegenseitig zu stützen, wenn wir bedroht werden. Und im Moment sieht es so aus, dass einige von uns schon bedroht werden.
Wodurch?
Hier Ungarn. In Ungarn, die Regierung von Orbán, hat eine ganze Universität zugemacht. Dies ist eine undemokratische Tat und gegen sowas kann sich eine Allianz der Akademien wehren. Auf ganz europäischer Ebene.
In diesem Zusammenhang ist es ja dann interessant, aus welcher Institution kamen die Vertreter aus Ungarn?
Da war die Society of Hungarian Authors, das heißt die Gesellschaft der ungarischen Autoren da, mit einem sehr, sehr intelligenten jungen Mann. Er hat sehr heftig und auch leidenschaftlich für diese Allianz sich manifestiert.
Die Allianz heißt ja, das haben Sie uns gerade erklärt, ein Zusammenschluss. Auf der anderen Seite ist die Kultur in der Europäischen Union so sehr vielfältig. Wie kann das eine beschützt und das andere bewahrt werden?
Also ich kann Ihnen nicht sagen, wie es bewahrt werden. Wichtig ist, dass es geschützt wird erstmal. Das Wichtigste ist, dass wir den Politikerinnen auch in ganz Europa dazu aufrufen, den Artikel 13 der Charta der Grundrechte der EU, nämlich das Recht auf die Freiheit der Kunst und die Autonomie der Institutionen, zu schützen und zu verteidigen. Allein das ist wichtig. Und dass wir auch darauf hinweisen, dass unser Rat, also der Rat der Allianz der Kunstakademien, zu unterstützen und auch die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, die in Gefahr kommen.
Und das Manifest, geben Sie das jetzt Angela Merkel?
Wir haben es der Presse gegeben. Wir haben es allen Institutionen weitergegeben.
Aber warum nicht der deutschen Ratspräsidentin?
Sie hat es. Sie hat es auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft. Und im Rahmen dieser Zeit haben wir auch diese Allianz gemacht. Das heißt, Frau Merkel und Frau Grütters haben schon diesen Manifest. Da brauche ich das gar nicht weiterzugeben.
Janine Meerapfel, die Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Auf ihre Einladung hin entstand das Manifest für die Freiheit der Kunst in der Europäischen Union, die Europäische Allianz der Akademien. Frau Meerapfel, besten Dank und schönen Abend.
Danke Ihnen, schönen Abend Ihnen auch.
Sie hören die Kultur vom Tag. Herbert Fritsch gehörte über 20 Jahre zum Ensemble von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne. Die Zeiten von Murmel, Murmel sind natürlich lange vorbei. Aber die Freude am dadaistischen Theater hat der 69-Jährige als Regisseur erhalten. Jetzt ist Herbert Fritsch in Freiburg gelandet und hat die Kammeroper des Briten Peter Maxwell Davis am Wickel, der vor 20 Jahren Mr. Emmett Takes a Walk komponierte.
My room's getting hotter.
The temperature in your room is constant, sir.
But it is getting hotter.
We have your temperature on the screen, sir. It's 21 degrees.
Not by my measurement.
All machines are regularly checked. I'm sorry for your discomfort. I'm afraid the happy mother has not, sir.
Mr. Emmett Takes a Walk von Peter Maxwell Davis. Ein musikalischer Spaziergang in englischer Sprache durch das Leben am Theater Freiburg. Michael Lages war für Fazit bei der Premiere. Was ist denn Mr. Emmett für ein Typ?
Mr. Emmett ist ein Typ, der sich langsam, aber unübersehbar auf das eigene Ende zubewegt. Es gibt viele Stationen, da kommt ein bisschen Liebe vor, da kommt ein rätselhafter Vertrag vor, den ihm ein Herr Gabor die ganze Zeit anbietet. Es wird aber nicht richtig zustande kommen mit der Zeit. Also es sind immer lauter Fragmente und die Musik, haben wir gerade ein bisschen davon gehört, die Musik ist auch so fragmentarisch. Also sie spielt massiv mit unterschiedlichsten Anmutungen und ist eine, ja, ich bin kein Opernspezialist, aber eine sehr moderne, wie ich finde, Partitur, die tatsächlich mit ganz viel Zutaten, ganz viel Spielmaterial arbeitet und sie treibt diesen Mr. Emmett nach und nach durch die Reste seines Lebens, denn am Schluss tatsächlich legt er den Kopf auf die Schienen. Und dann ist Schluss.
Oje, also bleiben wir mal noch mittendrin. Fritsch liebt ja Fragmente, Spiele, Spielmaterial. Ja. Was macht er auf der Bühne damit?
Also bei der Oper ist das ein bisschen anders, als er das normalerweise im Schauspiel machen würde. Ich habe ihn über viele Jahre verfolgt. Da lässt er ja tatsächlich keinen Halten gelten oder anders gesagt die Sau raus bei jeder Aktion, die auf der Bühne stattfindet. Die Oper gibt ihm ein anderes Korsett mit. Das ist die Musik. Das ist immer so, wenn Schauspielregisseure Oper machen, sie müssen sich an ein paar mehr Verabredungen halten. Er macht das allerdings inzwischen, hat er schon mehrere Opern gemacht, in Zürich, in Berlin auch, macht das inzwischen so, dass er die Musik tatsächlich als Impuls benutzt und für die Figuren, die sich auf der Bühne bewegen, tatsächlich ein Bewegungsrepertoire erfindet, das sich bezieht auch die Musik, die man gerade hört. Also gibt es so einen tänzelnden Schritt. Da bewegen sich die Figuren dann vorwärts oder rückwärts auf der Bühne wie so ein Schmidtchen-Schleicher-Konzept, also so mit hängenden Beinen und immer ein bisschen nach vorne gebeugt. Also er nimmt die Musik sehr ernst und setzt sie sehr konkret um in das, was das Personal macht. Und das Personal macht natürlich ein bisschen weniger als Schauspieler machen, weil sie auch noch singen müssen. Das ist in der Oper ein Ordnungsprinzip, das man einfach nicht auflösen kann. Aber es ist eine kleine Produktion. Für eine Stunde, wie jetzt in Freiburg, hält dieses Prinzip, das Herbert Fritsch sowohl der Musik als auch dem Text auflegt, hält sehr gut durch.
Wir wissen jetzt, wie das Ende ist. Der Weg, dieser Spaziergang dahin, ist der zuweilen auch noch komisch?
Der ist teilweise komisch, weil beispielsweise diese Liebesbeziehung, die da im Text angedacht ist, übrigens ist es ein Libretto von David Pountney, der war ja auch mal Operndirektor in Bregenz und ist in Deutschland ein nicht ganz unbekannter Mann. Das ist eine sehr fantasiebegabte, sehr fantastische Art, Opernlibretti zu schreiben, aber eben tatsächlich für Peter Maxwell Davis und dessen fragmentarisches Komponieren schreibt auch Pountney. Also es ist keine stringent durcherzählte Geschichte, die wir an dem Abend erleben, sondern tatsächlich Schlaglichter, die auf das absehbare Dahinscheiden des Mr. Emmett geworfen werden. Deswegen ist das Licht ganz wichtig. Fritsch hat eine sehr intelligente Lichtchoreografie entwickeln lassen, die tatsächlich mit so abgestuften Lichtwerten arbeitet. Und außerdem hat er, wie so oft, seine Lieblingskostümbildnerin Victoria Bär dabei. Und die hat nicht nur das übliche schrille, bunte Ausstattungsmaterial gefunden, sondern sie hat zum Schluss etwas gemacht, das ist absolut sensationell, ein Kostüm, das auf der Hauptfigur, also auf Mr. Emmett, angebracht ist und das in Teilen leuchtet. Da sitzt so ein kleiner Impulsgeber oben drin im Kragen oder sonst wo und vom Pult der Beleuchtung wird dieses im Dunkeln unterschiedlich beleuchtet. Ich hatte gedacht, das wird sogar lichtmäßig auseinanderfliegen, wenn er tatsächlich den Kopf auf die Schienen legt. So weit geht es dann aber nicht. Also der Abend hat all die Stärken, die Herbert Fritsch Arbeiten quasi immer haben. Und er hat obendrein noch eben die dieser sehr fragmentarischen, teilweise mitreißenden, teilweise elegischen Musik von Peter Maxwell Davis. Das Werk kommt kaum auf Spielplänen vor. Und würde mir manchmal wünschen, dass Opern wie diese für mich zumindest den Opernbetrieb auf interessanter machen würden.
Michael Lage ist sehr zufrieden nach der Premiere von Mr. Emmett Takes a Walk in der Regie von Herbert Fritsch am Theater Freiburg. Die nächsten Vorstellungen sind schon morgen und dann am Samstag in einer Woche. Der Mensch ist ein einmaliges Gebilde, aber die Arbeitswelt sagt ja schon sehr lange, jeder ist ersetzbar. Trifft das auch auf andere Bereiche zu? Werden von Menschen ausgedachte Technologien ihn irgendwann gänzlich ersetzen, weil sie die Kontrolle über das verlieren, was sie geschaffen haben? Was den menschlichen Körper angeht, präsentiert die Kunsthalle Tübingen künstlerische Auseinandersetzung mit der Zukunft. Rudolf Schmitz über Supernatural.
Der Blick, das merken wir in Corona-Zeiten, ist immer noch das entscheidende Signal menschlicher Kommunikation. Der japanische Künstler Takayuki Todo hat einen kleinen humanoiden Roboterkopf gebaut, der auf unsere Augenbewegungen und Augenbrauendynamik nachahmend reagiert.
It's like a baby. It recognizes your face and try to mimic your facial expression. And also it's like a mirror for us.
Dieses Wesen in porzellanartigem Weiß spiegelt unsere emotionale Verfassung oder auch unser Schauspielern auf eigenartig zarte, fast schüchterne Weise. So erlernen Babys die Kommunikation und das in der Welt sein. Werden in Zukunft Maschinen zu Menschen und Menschen zu Maschinen? Das ist eine der Fragestellungen dieser Schau. Den Kunstmarkt jedenfalls, so behauptet das Künstlerduo Anna Dumitriou und Alex May, wird es auch in Zukunft geben. Sie präsentieren die Puppe eines Sammlers, der fast vollständig eingegipst in einem Rollstuhl sitzt, aber hellwach mit seinem Galeristen telefoniert, von der Kunstmesse aus. Sein lebhaftes Gesicht mit forschend umherwandernden Augen wird von einer versteckten Kamera aufprojiziert. Das wirkt gespenstisch lebendig und persifliert punktgenau den Insider-Talk.
Natürlich sind sie reich, ja, ja, privilegiert und mächtig auch, aber nicht inkompetent. Alles dreht sich um Kunst. Nein, nicht so viel. Ja, seit Januar habe ich, oh, was weiß ich, keine Ahnung, nur 2 Millionen ausgegeben. Hast du etwas entdeckt? Ja, sie stehen an der Schwelle zum einen ziemlich sicheren Durchbruch, würde ich sagen. Es ist kein teurer Blue-Chip-Kunst. Hey, ich habe gerade ein tolles Stück gekauft, ja. Ihr Renommee hängt vom Käufer ab.
9 in mediales Rüstzeug gekleidete Schaufensterpuppen von Isa Genzken stehen im Kreis, als hätten sie eine Geheimkonferenz. Wir Betrachter sind ausgeschlossen, obwohl wir diese autistischen Kids von allen Seiten erforschen können. Nicole Fritz, Direktorin der Kunsthalle Tübingen.
Kinder und Jugendliche sind heute medialen Bildern ausgesetzt. Keiner der Jugendlichen hier hat nicht ein elektrisches Tool um oder ist an eins angeschlossen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie können wir uns entwickeln angesichts eines medialen Dauerrauschens? Entwickeln wir überhaupt noch Identität? Entwickeln wir ein Ich oder vielleicht sogar ein höheres Selbst?
In einem großen Regal wie im Zukunftslabor präsentiert Mischwesen aus Pflanzen und Tieren. Attraktiv, absurd und dann auch wieder vertraut. Rainer Maria Matuschik ist nicht der Einzige in dieser Ausstellung, der mit der künstlerischen Genschere klappert.
Es sind Prototypen, die er seit den 90er Jahren entwickelt hat und mit Knetern skulptural umgeformt hat. Ein ganzer Kosmos, eine ganze Evolution, eine biologische Skulptur, wie er es nennt. Wären nicht die ethischen Grenzen, könnten wir sie vielleicht bald sogar nachbauen. Und sie würden uns begegnen, lebendig.
Die Ausstellung Supernatural präsentiert nicht nur die dunkle Seite der menschlichen Macht. Sie sieht KünstlerInnen als Vorreiter für ein künftiges, empathisches Naturverhältnis. Ob Anne Karnein aus ihren alten Kleidern künstliche, körpergroße Pflanzen näht oder Fabien Mairey sich selbst als schmetterlingsbesetzter Träumer imaginiert, die Zukunft des Körpers im Anthropozän bleibt offen für Intuition, Fantasie und Kommunikation zwischen Mensch und Natur. Mit ihrem Faible für hyperrealistische Skulptur spart die Schau in der Kunsthalle Tübingen einiges aus, zum Beispiel die beunruhigende Welt der Virtual Reality. Das wirkt ein bisschen treuherzig angesichts explodierender biogenetischer und technologischer Möglichkeiten. Supernatural bleibt hinter den Erkenntnismöglichkeiten kritischer Kunst zurück, erscheint oft anekdotisch. Als wollte das Beharren auf einem gegenständlichen Menschenbild vor allem eins bieten: das nötige Quantum Trost.
Findet Rudolf Schmitz Supernatural in der Kunsthalle Tübingen bis zum 7. März. Weiter geht's jetzt mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Kurznachrichtendienst Twitter hat neue Regeln und Vorkehrungen gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl am 3. November vorgestellt. Insbesondere für Politiker mit mehr als 100.000 Followern werden die Regeln verschärft. Sollten sie irreführende Informationen twittern, werden sie mit einem Hinweis versehen. Markus Schuler.
Kandidaten, die zum Beispiel vorzeitig ihren Sieg erklären, deren Tweets sollen markiert und die Nutzer zur offiziellen Website mit den Wahlergebnissen weitergeleitet werden. Mit seinen neuen Regeln hat Twitter vor allem US-Präsident Donald Trump im Auge. Er kommt auf 87 Millionen Follower, sein Herausforderer Joe Biden auf 10 Millionen. Wiederholt hatte Trump in den vergangenen Monaten falsche Informationen zum Wahlverfahren, zu seinem Gegenkandidaten sowie über das Coronavirus verbreitet.
Im Chemnitzer Opernhaus ist am Abend das 25. internationale Kinderfilmfestival Schlingel eröffnet worden. Von Sonntag an bis zum kommenden Samstag stehen rund 260 Filme aus über 40 Ländern auf dem Programm. Über die Preise des Festivals in den Kategorien Kinder-, Junior- und Jugendfilm sowie Animations- und Kurzfilme entscheiden mehrere Kinder- und Fachjurys. Wegen der Corona-Pandemie musste laut den Festivalorganisatoren dieses Jahr einiges umorganisiert werden. So tagen die Jurys teilweise digital und es werden nur wenige internationale Gäste erwartet. Zudem ist die Zahl der Spielstätten erhöht worden. Das Goethe-Institut will die Erfahrung seiner weltweiten Einrichtungen für mehr interkulturelle Bildung in Deutschland nutzen. Vor dem Hintergrund einer immer diverser werdenden Gesellschaft arbeite man an Konzepten, wie die Institute ihre Angebote in diesem Bereich weiterentwickeln können, sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts Ebert der Nachrichtenagentur dpa. Deutschland werde durch Zuwanderung, Geflüchtete oder die Anwerbung von Fachkräften zunehmend diverser. Das sei durch die Pandemie etwas in den Hintergrund geraten. Aber das Thema werde auf jeden Fall wiederkommen, weil man Fachkräfte brauchte, sagte Ebert. Die katholische Kirche hat den 2006 an Leukämie gestorbenen Teenager und Internetfan Carlo Acutis aus Mailand selig gesprochen. Acutis half zu Lebzeiten Priestern dabei, Websites für ihre Pfarreien einzurichten. Er baute eine Internetdatenbank über religiöse Wunder auf und warb im Netz für seinen Glauben. In den Medien wird er deshalb auch Cyberapostel genannt. In der Oberkirche der Basilika San Francesco in Assisi wurde der Prozess der Aufnahme in die Liste der Seligen mit einer Messe besiegelt. Der Vatikan hatte die Heilung eines brasilianischen Jungen von einer schweren Erkrankung als Wunder Carlos anerkannt. Der kranke Brasilianer soll seine Gebete auch an den Italiener gerichtet haben.
Fazit:
Es gibt ihn noch nicht lange, den Europäischen Tag der Restaurierung. Morgen findet er zum dritten Mal statt. In ausgewählten Werkstätten können Sie Restauratoren bei der Arbeit zusehen und ihnen Fragen stellen. Ich habe das heute schon getan. Geantwortet hat Sven Taubert. Er ist Präsident vom Deutschen Verband der Restauratoren. Einen schönen guten Abend.
Einen recht schönen guten Abend, Frau Rüttke.
Warum sind Sie Restaurator geworden? Was ist das Reizvolle an Ihrem Beruf für Sie?
Also, warum bin ich Restaurator geworden? Weil es in der Familie lag.
Was ist das Reizvolle an Ihrem Beruf?
Reizvoll ist, dass man täglich mit vermeintlich neuen Situationen zu tun hat. Aber es gibt in der Regel immer wieder neue Sichtweisen, Perspektiven auf das jeweilige Projekt. Und dazu kommt noch, dass, obwohl das ein Beruf ist, der sehr still zu sein scheint, still und unscheinbar und immer sehr zurückgehalten letztlich auch ausgeführt wird, dass man doch mit ziemlich vielen interessanten Menschen zu tun hat, also eben auch Spezialisten und Experten, was in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr zugenommen hat, die zueinander finden müssen und letztlich dann sich einer Restaurierungsaufgabe widmen.
Apropos Stille, wie ist der Europäische Tag der Restaurierung überhaupt zustande gekommen? Wurde da lange ein dickes Brett gebohrt, so ein Tag international? Der fällt ja nicht einfach so vom Himmel.
Das ist ein Anliegen, glaube ich, vieler Restauratorinnen und Restauratoren Europas gewesen, ihre Arbeit eben doch stärker sichtbar zu machen. Also nicht nur ihre Arbeit im Ergebnis sichtbar machen, heißt in dem Falle die Tätigkeit selbst, dieses Making-of sozusagen mal zu beleuchten und die Menschen, die dahinter stehen.
Dann machen Sie uns doch mal ein Making-of. Was sind denn heutzutage für Restauratoren die größten Herausforderungen? Sie haben gesagt, manche Dinge wirken sehr ähnlich, aber brauchen dann doch eine ganz andere Behandlung. Was ist für Sie die größte Herausforderung an einem Auftrag, an einem Projekt, an dem Sie arbeiten?
Die Projekte selber können sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Als Beispiel, um die Spanne mal darzustellen, eine Münze, ein Gemälde, ein Stück Textil oder so etwas aus dem musealen Bereich ist etwas völlig anderes als zum Beispiel ein Gebäude oder Gebäudekomplex, um dessen Erhaltung es geht. Das eine ist der museale Teil, das andere ist so etwas wie Baudenkmalpflege. Und da sehen wir also schon, dass es immer auch nicht darum geht, einen Restaurator zu finden, der das alles bewerkstelligt, sondern in zunehmendem Maße ist unser Beruf auch spezialisiert und spezifiziert worden. Und da geht es natürlich um Materialität, da geht es um die kunsttechnologischen Hintergründe. Wie ist etwas in welcher Weise zustande gekommen? Wer hat es beauftragt? Mit welchen Intentionen? Wie hat sich letztlich Material verändert über den Gebrauch, über die normalen Altersprozesse, Alterungsprozesse und eben auch menschengemachte Eingriffe und Überformungen? Und das ist sozusagen ein ganzes Konvolut an Fragen, mit denen Restauratoren und Restauratoren konfrontiert sind, sodass man, ähnlich wie in der Medizin, zunächst mal eine Anamnese machen müssen. Worum handelt es sich? Woraus besteht das jeweilige Objekt? Was könnten die Ziele einer Konservierung, Restaurierung sein? Was sind die zukünftigen Nutzungsanforderungen, sodass man entweder allein entscheidet oder sich weitere, auch Fachleute, mit hinzuzieht, die Naturwissenschaften befragt, die Kunstwissenschaft befragt oder und zugleich den Bauherrn, den Auftraggeber, den Nutzer mit einbezieht.
Sie haben ja gesagt, es bedarf Menschen, die sich unterschiedlich spezialisiert haben. In Deutschland ist Restaurierung und Konservierung von Kulturgut ein Studiengang. Ist das auch in anderen europäischen Ländern kein Handwerk mehr?
Ja und nein, muss ich sagen. Es gibt in Deutschland wie auch in anderen Ländern Europas die akademischen Studiengänge. In Deutschland geht es 1970er Jahre los. Und es gibt natürlich traditionell die Akteure, die aus dem Handwerk kommen. Dieser Ansatz wurde eben sehr früh also von Handwerkern, Kunsthandwerkern, teilweise Künstlern selber eben verfolgt und ist erst sukzessive in die Akademisierung sozusagen überführt worden. Heutzutage gibt es beide Formen der Ausübung und im Idealfall kommen beide zusammen. Und die akademische Seite muss immer mit dabei sein, weil wir heute immer mehr Informationen dazu bekommen, die dann zu einer Zielbeschreibung geführt werden müssen.
Gibt es eigentlich auch in Ihrem Beruf so etwas wie Trends oder Moden? Wie ist das zum Beispiel mit der Sichtbar- oder Unsichtbarmachung von Restaurierungsarbeiten?
Es gibt dieses Spannungsfeld, auf das Sie gerade ansprechen, das da heißt, einerseits, eine gute Restaurierung ist eine, die man hinterher nicht mehr sieht. Und andererseits, am anderen Ende sozusagen, diese Spannungsbogen steht, schöner denn je. So wie es auch gern von den Medien so kolportiert wird. Was uns Restauratoren und Restauratoren selbst mitunter gar nicht so recht ist. Weil wir eben sagen, es geht nicht darum, etwas schöner als je zuvor zu machen und damit also auch sichtbar zu machen. Es geht darum, die Authentizität zu respektieren eines Objektes. Es geht nicht primär darum, in der Restaurierung zu rekonstruieren, also verloren gegangenes zu ersetzen. Das kann eine Teilaufgabe sein. In erster Linie geht es darum, originale Substanz in ihrer Authentizität möglichst zu erhalten und lesbar zu machen und auch die Geschichtlichkeit daran eben lesbar zu machen und lesbar zu erhalten. Da sehen Sie das Spannungsfeld. Das eine ist ein ganz minimalinvasiver Eingriff, das andere hat schon etwas zu tun mit Vervollständigung, mit Verschönerung, wieder zusammenbringen, was vielleicht zerstört war oder nicht mehr existierte. Insofern kann man sagen, es gibt eigentlich nicht ausschließlich die eine oder die andere Haltung. Es ist im großen Spannungsfeld der alltäglichen Auseinandersetzung mit Kulturguterhalt und mit Restaurierung und Konservierung ist eigentlich immer beides gleichermaßen vertreten in unterschiedlichen Anteilen. Und immer muss man dafür dann jeweils eben auch, wenn man es verantwortungsbewusst machen möchte, muss man dafür auch die Begründungen finden, genau hinterfragen und diese Begründung im Sinne einer Pro-Kontra-Abwägung dann für sich auch in dieses Konzept mit einbinden.
Sagt Sven Taubert, der Präsident vom Verband der Restauratoren. Morgen können Sie am Europäischen Tag der Restaurierung die Arbeit unter die Lupe nehmen. Herr Taubert, besten Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Wuttke.
Valeri Gergiev dirigiert auch heute Abend die Münchner Philharmoniker. Das sollte ihm untersagt werden, fordert Alexei Nawalny, der nach seiner Vergiftung wieder zu Kräften kommende Kreml-Kritiker. Die Europäische Union solle ein Einreiseverbot gegen Russen verhängen, die an der Seite von Wladimir Putin stehen und dafür protegiert werden. Als prominentes Beispiel nennt Nawalny den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, zumal dieser von seiner politischen Haltung mit zwei weiteren Standorten seines Mariinsky-Theaters profitiere. Für ein entschiedenes Auftreten gegen die Politik des russischen Präsidenten tritt die grüne Marie-Louise Beck ein, die vor 3 Jahren das Zentrum Liberale Moderne mitbegründet hat. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gehen Sie mit Nawalnys Forderung mit?
Also insgesamt ist die Debatte um individuelle Sanktionen ja sehr in Fahrt gekommen. Es gibt viele russische Dissidenten, die mit dieser Idee gehadert haben und vorgebracht haben, dass zum Beispiel Saddam Hussein im Irak die schlechte ökonomische Lage im Land immer damit habe begründen können, dass das die Sanktionspolitik des Auslands sei, die dafür verantwortlich ist. Die Idee, trefft bitte lieber die, die verantwortlich sind. Das ist vom Grundsatz her richtig, aber wir müssen wirklich die Verantwortlichen treffen. Und wenn man als Westen, der reklamiert, dass wir sehr wohl rechtsstaatliche Verfahren, Nachprüfbarkeit, auch Beweise vortragen und nicht einfach auf Zuruf reagieren, dann müssen wir wirklich ziemlich genaue Indizien, hohe Plausibilitäten bis hin zu Beweisketten vorlegen. Ich würde sagen, eine Freundschaft zu Putin und einen Nutzen aus der Beziehung zu Putin, da kommt man doch in sehr unsicheres Fahrwasser.
Frau Beck, Sie schätzen den russischen Dirigenten. In welche Situation, wenn wir das Ganze mal auf eine größere Ebene heben, würde denn die Kunst versetzt, wenn die Europäische Union Nawalnys Appell weiterdenken würde und wir beide zum Beispiel zusammen in die Vergangenheit schauen?
Ja, wir haben immer die schwierige Grenzziehung zwischen Politik, Kunst, übrigens auch zwischen Politik und Sport. Denken Sie an die Debatten, ob Olympia wirklich sich vollständig in geistige Isolation geben kann von dem, was drumherum an Menschenrechtsverletzungen passiert, in China zum Beispiel. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass nach dem Ende der NS-Herrschaft auch hoch angesehene Künstler, die in großer Nähe zu Hitler und zum NS-Regime gestanden hatten, doch lange Zeit gar nicht unbedingt Auftrittsverbote hatten, aber nicht gerne gesehen wurden, wo es doch sehr gemischte Gefühle gab, trotz ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Das muss man immer wieder betonen. Und insofern glaube ich, dass es ganz schwer sein wird, dafür einen allgemeinen Maßstab zu finden. Manchmal denke ich, das sollten dann vielleicht die Kulturschaffenden, auch wir Zuhörer und Zuhörerinnen, selber leisten. Man kann ja auch aus Protest gewissen Konzerten nicht den Besuch abstatten. So etwas würde ich durchaus auch für eine fast zivilgesellschaftliche Reaktion halten.
Das heißt, Sie gehen noch zu den Münchner Philharmonikern oder nicht?
Also ich habe im Rahmen des Petersburger Dialogs Gergiev gehört. Ich hatte keine Sympathien für ihn persönlich, das muss ich sagen. Also ich würde niemals seine künstlerischen Größe in Zweifel ziehen. Sympathien habe ich nicht für jemanden, der neben Putin überhaupt kein Problem hat mit dem Krieg in Syrien, gegen die Zivilbevölkerung, mit dem andauernden Krieg in der Ukraine, den Putin führen lässt, mit der Annexion der Krim, jetzt mit der Unterdrückung der Freiheitsbewegung in Belarus. Ja, und ich, für mich als Zuhörerin gehören gerade Kunst und ein gutes Gefühl von Wahrhaftigkeit und auch von ethischen Maßstäben zusammen. Auf jeden Fall als passive Konsumentin von Kultur.
Sagt die grüne Kreml-Kritikerin Marie-Louise Beck. Frau Beck, besten Dank und schönen Abend noch.
Ich danke Ihnen auch.
Arno Zesek wirft jetzt einen Blick über die Schulter in die Zeitungsfeuilleton-Themen dieser Woche.
Eigentlich ist ja die Neue Zürcher Zeitung auf Besinnungsaufsätze spezialisiert, die genauso gut vor 3 Jahren hätten erscheinen können wie in 3 Jahren. In der vergangenen Woche jedoch war es die Wochenzeitung Die Zeit, die sich auf der Seite Sinn und Verstand einer Frage widmete, die man spätestens seit Friedrich Nietzsches »Gott ist tot« jede Woche hätte stellen können, nämlich »Hat uns der Himmel noch etwas zu sagen?« Die Antwort gab Peter Sloterdijk, der einen vergleichsweise soften, sinnenden, man könnte sagen fast Hans Blumenbergschen Ton anschlug und am Ende aus stark erhöhter Perspektive zum Umweltschutz aufrief. Vom Himmel, der sich als Hort der Unlebbarkeit erweist, fällt ein verfremdeter Blick auf den kleinen blauen Planeten. Aus der Höhe betrachtet, weist er eine dünne atmosphärische Hülle auf, die einen noch viel dünneren biosphärischen Film bedeckt. Beide, die Hülle wie der Film, sind als naturwüchsige, erdbasierte Lebensunterstützungssysteme zu begreifen. Der Kultivierung beider müsste in einem künftigen Erdmanagement die höchste Priorität zukommen. Sie meinen, Sloterdijk habe da nur eine, wenn auch hübsch formulierte Banalität vorgetragen? Okay, vielleicht werden folgende Nachsätze ihren Ansprüchen gerecht. Nun zeigt sich erst, wie weit die auf den Erdoberflächen verstreuten Sterblichen noch immer davon entfernt sind, ihrer nachkopernikanischen Kondition gerecht zu werden. Sie verhalten sich in ihrer großen Mehrheit so, als wollten sie um nichts in der Welt begreifen, wie ihre Erde um die Sonne stürzt. Sie müssten erst die unvermeidbare kosmische Panik durchgestanden haben, wenn sie dem letzten Wort des Himmels vor seinem Verstummen gehorchen wollten, dem Auftrag, einen sorgenden Geozentrismus hervorzubringen. Peter Sloterdijk, Denker des Himmels in der Zeit. Für die Erforschung der schwarzen Löcher in selbigem Himmel gab es den Physik-Nobelpreis. Aber glaube niemand, deshalb sei geklärt, was in den vertrackten Löchern eigentlich genau drin ist. Wir wissen es nicht. Sie repräsentieren die Grenze unseres physikalischen Verständnisses, zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung die US-amerikanische Astronomin Andrea Ghez, die den Preis gemeinsam mit dem britischen Theoretiker Roger Penrose
und dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel erhält. Der Literaturnobelpreis geht unterdessen an die US-Amerikanerin Louise Glück, eine Entscheidung, angesichts derer die Süddeutsche Zeitung in Hohn und Spott verfiel. Wer? Fragte die SZ und veröffentlichte im Stil eines Satiremagazins eine Würdigung der Nobelpreisträgerin Louise Glück, erster gescheiterter Versuch. Dass auf Nachfrage am Donnerstag nur einer von vielen Kennerinnen und Kennern jemals einen Text von Louise Glück gelesen hatte, spricht nicht gegen Louise Glück. So verzehrt sich zum Beispiel das Nobelpreiskomitee seit jeher nach der Lyrik der Autorin. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Stockholm zuschlagen und den Feuilletons eine Nase drehen würde. Ätzten Willi Winkler und Alexander Gorkow wurden aber von Tobias Lehmkuhl in einem zweiten Artikel noch überboten. Die literarischen Werte, das muss man wieder einmal so sehen, wurden mit dieser Preisentscheidung mit Füßen getreten. Denn blättert man in Glicks Band »Wilde Iris«, herrscht allerorten höchster Kitschalarm. Zitat: Depressiv ja, aber doch leidenschaftlich, dem lebendigen Baum zugetan, mein Körper sogar in den gespaltenen Stamm geschmiegt, beinahe friedvoll, im Abendregen, beinahe fähig zu fühlen, wie Saft schäumt und steigt. Manch einem steigt da die Galle hoch, monierte der SZ-Autor Lehmkuhl. Erkennbar weniger in Hautraufstimmung zeigte sich Gregor Dotzauer im Berliner Tagesspiegel. Glick, die ein enges Verhältnis zur Psychoanalyse pflegt, weiß genau, was es heißt, zerstörerische Energien zu kanalisieren. Man kann ihre Texte auf Biografisches beziehen, die jugendliche Magersucht und die beiden schwierigen, bald geschiedenen Ehen. Doch die Verwandlung ist offensichtlich, und dass sie in ihren Texten einen Wesenskern berührt, an den sie in der sprachlichen Vermittlung zugleich nicht heranreicht, macht das literarische Kippmoment von Nähe und Distanz in ihren Gedichten aus. Den letzten Satz des klugen Gregor Dotzauer stellen wir hiermit unter Schwurbelverdacht. Dietmar Dart, sonst urteilssicher bis dort hinaus, fragte in der FAZ unterdessen leicht verunsichert: Begönnert man die Dichterin mit modischer Gender-Galanterie, wenn man sie als entschieden weibliche Stimme liest? Ein altes, allerlei Gewohnheiten implizites Sozialdekret nicht nur des Abendlandes sieht die Frau, weil sie Kinder kriegen kann, während der Mann sich in Werken fortsetzt und verewigt als Naturwesen. Louise Glück liebt dezente Irreführungen auf diesem Glatteis und spricht daher mit der Natur, oft vertraulicher als mit dem lesenden menschlichen Gegenüber. Viele, wie immer allzu viele, sind in der vergangenen Woche für immer verstummt, hier wenigstens Sekunden der Erinnerung an sie. Mit Günther de Bruijn ist der liebenswürdigste und bescheidenste Schriftsteller gestorben, den die DDR hervorgebracht hat, mobilisierte die Tageszeitung Die Welt gleich zwei Superlative. Über Günther de Bruijns Kollegin und KZ-Überlebende Ruth Klüger schrieb Hubert Winkels in der FAZ: Scharf die Zunge, weiblich die Perspektive, das Ungeheure blieb ihr geläufig. Während der Tagesspiegel den Rockgitarristen Eddie Van Halen als Lichtgeschwindigkeitsvirtuose verabschiedete, hielt die NZZ unter einem Foto, das Eddie völlig ausgerastet beim Jumpen auf der Bühne zeigt, konsterniert fest: Der Zauberer der Rockgitarre ist tot. Nach Ansicht der SZ wiederum war der übersichtlich emporgewachsene Humorriese Herbert Feuerstein schlicht der Größte. Ja, das ist traurig, wenn man die toten Umstände halber summarisch verabschieden muss. Trotzdem oder gerade deshalb möchten wir Ihnen, was den Sonntagsvertreib angeht, eine Überschrift der SZ als Parole nahelegen. Sie lautet: Keine Zeit für Unglück.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ortsesek. Ich wünsche eine gute Nacht.